Mandelbrot Talks.
Wissenschaft für euch.
Heute 3D-Drucker. Herzlich willkommen zu Mandelbrot Talks. Wir sind ein Wissenschaftspodcast und bringen euch alle zwei Wochen eine neue Folge zu einem wissenschaftlichen Thema. Ich bin Christoph, sitze in Göttingen, auf der anderen Seite in Helsinki sitzt Janet.
Guten Tag.
Hallo. Wir nehmen diese Folge dieses Mal schon ein bisschen früher auf, am 17. November, zur Veröffentlichung dann am 23.
Genau. Ist Samstag.
Insofern ist erst eine Woche vergangen seit unserer letzten Produktion.
Die war ja etwas verspätet und die jetzt ist recht früh, somit sind wir jetzt im normalen Modus.
Aber trotzdem haben wir hoffentlich ein paar Dinge zu erzählen. Janet, ist bei dir etwas passiert in der letzten Woche?
Ja, bestimmt. Lass mich kurz denken. Es war eine Woche, in der ich ja jetzt hier Uni hatte und ich hatte recht viel. Ich habe momentan, ist ein bisschen stressig, am Montag habe ich irgendwie einen vollen Stundenplan und ich habe drei Veranstaltungen in zwei Slots parallel. Also ich hätte eigentlich von 12 bis 2 hätte ich drei Vorlesungen gleichzeitig und von 4 bis 6 hätte ich auch nochmal drei Vorlesungen gleichzeitig und es ist so ein bisschen, also ich habe halt keinen Zeitumkehrer. Somit ist es so ein bisschen anstrengend und den Professoren dann immer zu erzählen, weil wir relativ kleine Kurse haben, warum ich jetzt nicht da war, wenn nur drei Studenten in dem Kurs sind und ich bei dem einen aber Anwesenheitspflicht habe, weil es ein Sprachkurs ist, dann muss man denen erstmal erklären, warum man jetzt gerade dann nicht kommen kann. Aber ansonsten, ja, hier wird's November, also es wird kalt und dunkel.
Mhm.
Aber das ist eigentlich auch ganz... Eigentlich ist es auch ganz nett, wenn man warm genug angezogen ist oder drinnen ist, dann ist November auch ganz schön.
Ja, so langsam. Man geht ja schon Richtung Weihnachten, ne? Genau.
Genau. Hier ist auch schon alles geschmückt tatsächlich. Die Leute haben schon überall Lichterketten hängen und alles. Das ist sehr nett.
Ja, man muss ja früh genug anfangen, damit man sich schon mal, gerade wenn es dunkel ist, kann man ja auch schon mal früher schmücken.
Genau.
Ja. Ja, genau. Und
bei dir so?
Ja, ich war... letzte Woche am Mittwoch, mir ist mir gerade eingefallen, bei einer Unternehmensführung hier in Göttingen. Und zwar gibt es von der JDPG, der Jungen Deutschen Physikalischen Gesellschaft, das Angebot an Mitglieder unter dem Rahmen, das nennt sich dann einen Tag vor Ort, dass die einen Führung vermitteln in Unternehmen. Und dann war ich nämlich bei einer Führung in Göttingen bei der Firma Coherent, was die gehören zu einer großen amerikanischen Firma und stellen Lasersysteme her und Laser.
Oh,
und
cool.
Ja, da haben wir dann mal ein bisschen was erfahren und so ein paar Laser uns angeguckt, wobei die eigentlich vor allem eine bestimmte Sorte Laser herstellen. Und was ich ganz interessant fand, was sie erzählt haben, dass die Art Laser, die sie herstellen, Excimer Laser nennt sich das, das ist irgendwie mit einem Gasgemisch als aktivem Medium, das irgendwie bei so Hochspannungsentladungen angeregt wird. Mit diesen Lasern jedenfalls, diese Laser werden gebraucht, um bei allen modernen Smartphones eigentlich die Displays zu fertigen. Das heißt, und tatsächlich scheint da, vielleicht ist es auch Unternehmenswerbung, ich bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich scheint Coherent eine der wenigen Firmen oder die einzige, behaupten sie zumindest zu sein, die entsprechenden Laser herstellen. Insofern ist fast jedes moderne Smartphone, meinten sie zumindest, mit einem Laser von Coherent hergestellt worden. Weil es irgendwie darum ging, nämlich, dass die Bildschirme, damit man die einzelnen Pixel schalten kann, werden mit Silizium, das wird mit Silizium gemacht, mit Halbleitern. Und das muss irgendwie gemacht werden, indem man das Silizium aufdampft auf so eine Glasscheibe. Und dann muss das irgendwie wieder in den polykristallinen Zustand gebracht werden vom Amorphen. Und das macht man eben mit diesen Lasern. Geht man da so einmal rüber irgendwie. Und ja, da wurde uns dann ein bisschen was drüber erzählt. Und das war ganz interessant auch. Ja, also
ja, klingt ja auch ganz...
genau.
Ganz genau, was ich noch sagen wollte. Ich hatte in einer Vorlesung über Nanophysik und Nanochemie hatten wir Fluoreszenz und Phosphoreszenz behandelt. Und da wir uns letzte Folge darüber unterhalten hatten, über Fluoreszenz und Phosphoreszenz und wir da gesagt hatten, dass Phosphoreszenz und, also der Unterschied einfach nur darin besteht, dass
Fluoreszenz.
Fluoreszenz. Oh Gott. länger dauert oder die angeregten Zustände länger anhalten. Und da habe ich jetzt in meiner Vorlesung gelernt, dass es den Unterschied gibt, dass Fluoreszenz quasi Zustände oder bei Fluoreszenz Zustände angeregt werden, die erlaubt sind quantenmechanisch. Und bei Phosphoreszenz muss der Übergang quasi über einen nicht erlaubten, also es gibt in der Quantenmechanik Zustände, die eigentlich nicht erlaubt sind.
Beziehungsweise Übergänge, ne?
Genau, Übergänge, die verboten sind, weil irgendwelche Quantenzahlen sie nicht erfüllen. Und die Phosphoreszenz ist halt ein solcher Übergang, der eigentlich verboten ist, aber trotzdem dann auf einer langen Zeitskala passiert.
Okay.
Wegen Schrödinger. Und
deshalb ist er dann so, ja, genau.
Deswegen hält er halt so länger, weil das System es eigentlich ja nicht darf und das System so ein bisschen denkt, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Ich bin halt, eigentlich darf ich jetzt ja gar nicht mich, aber ich habe trotzdem zu viel Energie und dann macht es das irgendwann trotzdem, obwohl es verboten ist.
Okay, genau. Ich glaube, das war die Folge Nummer 23 mit Sun Haowang. Ja. Genau. Also, falls
ja, euch,
genau. Ja, ich denke.
Damit starten wir in unser Interview, oder?
Genau, mit wem hast du denn dieses Mal geredet?
Ich habe mit einem Doktoranden von der FU Berlin gesprochen. Martin war das, der ist Mathematiker und hat, das erzählt er uns gleich auch nochmal, aber er forscht vornehmlich an 3D-Scannen und 3D-Drucken. Und ja, damit haben wir uns drüber unterhalten. Und außerdem macht er auch noch mathematische Kunst, was auch sehr interessant
ist,
Und darüber reden wir am Ende des Interviews auch nochmal.
Mandelbrotbilder also, sind ja auch sozusagen Kunst.
Genau.
Ja, dann freue ich mich da drauf.
Wir haben heute ein neues Interview mit Martin. Möchtest du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich her?
Ah ja, gut. Hi, ich bin Martin. Ich bin im Moment noch Doktorand an der Freien Universität in Berlin in der Arbeitsgruppe Geometrie-Datenverarbeitung. Und ihr habt mich über den Newsletter des U-Forum, des Jungforscher-Netzwerks, da bin ich weiter vermittelt worden. Auch wenn ich selbst überhaupt kein Jungforscher bin, aber ja, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte.
Okay, dann war das alles mehr so Zufall, aber das ist ja ganz cool. Du machst also Geometrie, also hast du Mathematik studiert wahrscheinlich?
Ich habe in der Tat Mathematik studiert und Informatik, weil ich mich nach meinem Abitur überhaupt nicht entscheiden konnte, was ich denn jetzt machen soll. Meine Mathe-Leistungskurslehrerin meinte, ich muss unbedingt Mathematik studieren. Mein Informatiklehrer meinte, ich muss unbedingt Informatik studieren. Dann habe ich halt beides studiert. An der Technischen Universität Dortmund damals, die waren ganz überrascht.
Leute, wir haben um sechs gemacht. Entschuldigung.
Alles gut.
Ich habe eine anstrengende Gruppenarbeit mit Leuten, die nicht an der Uni sind. Das ist manchmal anstrengend. Okay, Entschuldigung.
Alles gut. genau, ich habe an der TU Dortmund damals studiert und dann parallel einen Bachelor in Mathematik und einen Bachelor in Informatik. Das geht ganz gut, weil die sich schön gegenseitig befruchten. Man kann bei dem einen das andere als Nebenfach machen und umgekehrt.
Also muss man keine 360 Credits machen, sondern...
Exakt, genau. Ich habe vielleicht so anderthalb Mal so viel Aufwand gehabt wie mit einem einfachen Bachelor. Und genau, durfte dann auch mit zwei Bachelor-Urkunden die TU Dortmund verlassen. Habe dann aber irgendwie festgestellt, Mathe ist doch was mir mehr liegt und habe dann im Master gemacht, also im Master gesagt, ich mache nur noch Mathe. Was auch die richtige Entscheidung war im Endeffekt.
Okay, und dann hast du deinen Master an der TU beendet und bist dann in die Promotion gegangen.
Ich bin in der Tat erstmal nach dem Bachelor, ich habe ja diese beiden Bachelor gemacht und ich war so fertig, dass ich erstmal eine Pause brauchte und habe mich nach Amerika verzogen und habe 9 Monate im schönen Texas gelebt und studiert. Und als ich dann zurück in Deutschland war, bin ich zunächst mal nach Berlin gezogen und habe dann an der FU hier meinen Master gemacht und bin da dann direkt in die Promotion gewechselt, genau.
Naja. Wie kamst du nach Texas? War das im Rahmen von wie heißt es denn jetzt bloß noch? Ich habe es vergessen, diese deutsch-amerikanische Society da, oder?
Genau, ich habe in der Tat damals benutzt ein Austauschprogramm von meiner Uni einfach. ISAP heißt das, International Student Exchange Program. Da darf man sich dann aus so einer riesig langen Liste, 150 Unis, darf man sich 10 aussuchen. Und ich wollte halt irgendwo hin, wo es spannend ist. Deshalb ist Texas bei mir auf Platz 3 gelandet. Das war so eine ganz kleine Stadt auf der Grenze zu Mexiko. super spannendes Setting. Und genau, mein dritter Platz ist mir dann auch gleich gegönnt worden. Und dann bin ich da gelandet und gefördert wurde das Ganze dann nicht nur von der Studienstiftung, wo ich damals Stipendiat war, sondern auch von der Fulbright Commission, die so...
Das war der Name, den ich gesucht habe.
Sehr gut. Genau, die haben mir einen Travel Grant ausgesprochen für dieses Auslands- oder diese 2 Auslandssemester waren es ja.
Ist wahrscheinlich ganz anders dann, wenn man an so einer amerikanischen Uni studiert.
Absolut, absolut. Die TU Dortmund ist auch nicht eine sonderlich große Uni, die hat so 12.000, 13.000 Studierende. Aber diese kleine Privatuni in Texas hatte so 3.000 Studierende. Ja, also es ist super, super klein und sehr familiär fast. Der ganze Masterstudiengang Mathematik hatte 10 Studenten.
Ach,
und ich war dann einer davon. Also man kannte sofort alle, was irgendwie nett ist. Aber das Angebot ist natürlich auch viel geringer. Und es ist halt, obwohl es eine Privatuniversität war, war auch, sag mal, das Niveau etwas geringer. Also mir fiel dann alles sehr leicht nach dem Bachelor in Deutschland.
Okay, gut. Ja, das habe ich von vielen irgendwie gehört, dass immer, wenn man als Deutscher so ins Ausland geht, dann hat man das total oft. Das passiert mir jetzt gerade in Helsinki auch. Also ich bin jetzt im Master hier und im Bachelor, also ich war nicht gut, aber jetzt denke ich die ganze Zeit so, das hatten wir doch schon. Das war nicht so schwer. Genau. Okay, gut. Und dann hast du an der FU dein Master gemacht und bist dann in die Promotion. Und damit beschäftigst du dich jetzt womit genau?
Also genau, meine Arbeitsgruppe ist die Gruppe für Geometrie-Datenverarbeitung.
Okay.
Das heißt, wir machen jetzt nicht die Geometrie, wie man sie aus der Schule kennt, mit Ebenen, Geraden, es schneidet sich und man hat irgendwo noch platonische Körper, sondern wir schauen uns in der Tat an, wo Geometriedaten zum Beispiel im industriellen Umfeld auch verwendet werden. Da gibt es Modelle, das sind sogenannte 3D-Drucker, von denen hat man ja schon mal gehört. Ja? Mhm. Und das andere Pendant gibt es auch, das wissen weniger Leute, dass es auch 3D-Scanner gibt. Jetzt, wo Apple sowas in seine Handys einbaut, werden sie vielleicht ein bisschen beliebter. Das neue iPhone hat im Prinzip einen 3D-Scanner, der total gut funktioniert. Ja? Man guckt das iPhone nur an, das iPhone scannt in 3D das eigene Gesicht, stellt fest, ah, das ist mein Besitzer und entsperrt das Phone. Man braucht keinen Fingerabdruck mehr, man braucht keine PIN mehr eingeben. Perfekte Anwendung von unserem Bereich an der Stelle.
Okay.
Und? Genau, das heißt, diese Geometriedaten, die zum Beispiel von solchen 3D-Scannern stammen, die schauen wir uns an, bearbeiten die am Computer, bearbeiten die mit vielen mathematischen Methoden. Und haben halt auch neben dem 3D-Scanner, den wir natürlich im Büro stehen haben, auch einen 3D-Drucker im Keller stehen, sodass wir diesen gesamten Ablauf, den es da gibt vom 3D-Scan über die gesamte Bearbeitung bis zum 3D-Druck bei uns im Büro im Prinzip nachvollziehen können.
Okay, ich schreibe gerade mal mit. Okay, und Was gibt es da jetzt quasi zu tun? Also ihr seid quasi in dem Datenprocessing irgendwie drin.
Genau. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wie alte Videoaufnahmen. Ja, wenn man früher mit einer Kamera ein Video gemacht hat, dann hatte das alles so ein bisschen so ein Rauschen. Da, man, da waren die Farben nicht alle perfekt und manchmal wurde es vielleicht so ein bisschen grobkörnig. Und genau dasselbe, dieselben Probleme hat man jetzt heute mit diesen 3D-Scanning-Techniken. Das heißt, selbst wenn ich ein Objekt scanne, an einem Fließband zum Beispiel, irgendein Metallobjekt, was perfekt glatt ist, und ich scanne das mit meinem 3D-Scanner, dann bekomme ich trotzdem eine etwas raue Oberfläche, so ein Rauschen.
Okay.
Eine der Anwendungen, die unsere Arbeitsgruppe deshalb entwickelt, ist zum Beispiel der Versuch, dieses Rauschen wieder zu entfernen mit mathematischen Methoden, sodass man wieder zurückkommt zu dem ursprünglichen Objekt, was man eigentlich gescannt hatte und was man jetzt ja bearbeiten möchte.
Okay.
Genau. Ich bin selber, setze ich eigentlich aber sogar fast noch davor an. Man muss sich das so vorstellen, wenn solch ein Objekt gescannt wird, dann kriegt man nicht sofort ein volles Objekt, sondern man kriegt erstmal Millionen Punkte. Einfach nur Punkte im Raum. Und der Computer, dem Computer fällt es sehr, sehr schwer, diese Punkte jetzt überhaupt in eine Verbindung zueinander zu setzen. Während wir Menschen diese Punktmenge ansehen und sofort intuitiv ein Objekt erkennen, sieht der Computer einfach eine Liste aus Punkten.
Mhm.
Und diesem Computer jetzt beizubringen, welche Punkte gehören da zueinander, welche liegen vielleicht falsch, welche liegen richtig, was sollte eigentlich eine Fläche sein, das sind Sachen, mit denen ich mich beschäftige, so als Computerflüsterer quasi.
Mhm. Ist das ja wahrscheinlich auch relativ schwierig. Also erstmal, nee, ich frage erstmal zum Scannen. Wie mache ich das überhaupt? Tastet ihr das einmal mit einem Laser ab, dass man quasi vorher so ein Raster festlegt und dann einmal in allen Raumrichtungen drumherum fährt und guckt? Oder?
Ja, genau. Also der Scanner, den wir bei uns im Büro stehen haben, ist in der Tat solch ein Laserscanner, der genauso funktioniert, dass der Scanner halt Laserlicht auf das Objekt schießt. Das Laserlicht wird vom Objekt reflektiert, trifft zurück zum Scanner. Und anhand der Zeit, die dieses Licht braucht, weiß der Scanner dann sofort, wie weit der Punkt entfernt ist.
Okay.
Da muss er natürlich sehr, sehr präzise messen, weil Licht ist ziemlich fix, aber das kriegt er ganz gut hin. Wir haben in der Tat einen relativ schweren Scanner und scannen immer kleine Objekte, deshalb machen wir es genau andersrum. Wir stellen das Objekt auf so einen Drehteller. Der Scanner bleibt einfach fest und wir drehen das Objekt vor dem Scanner, um alle Seiten des Objekts abzutasten. Und da kommt dann eigentlich schon die allererste Schwierigkeit, weil wenn ich zum Beispiel von einem Würfel die eine Seite und die andere Seite gescannt habe, dann hat der Computer erstmal zwei Bilder und weiß überhaupt nicht, wie die denn jetzt zusammenpassen.
Mhm.
Da kommt das Problem, man muss diese Bilder, man nennt das registrieren, man muss die also zusammenfügen zu einem Bild, bei dem beide Seiten des Würfels gemeinsam vorhanden sind und möglichst dann auch noch im rechten Winkel zueinander stehen, damit auch am Ende wirklich ein Würfel rauskommen kann.
Ja, das habe ich mich gerade schon gefragt, wie am Ende dann so ein 3D-Bild als Datei überhaupt vorliegt, wie man das sinnvoll macht, weil man kann ja nicht 360 Grad und dann die gesamte Form, oder? Oder man macht wahrscheinlich so, je nach Objektgeometrie, so 4 oder 6 Seiten und stellt die dann, wie du gerade gesagt hast, in Beziehung zueinander?
Ja, also zunächst kriegt man halt, wie gesagt, von jedem Scan, den man macht, kriegt man einfach erstmal einen Haufen Punkte. Dann versucht man, diese Scans zusammenzubringen und dem Computer zu sagen, wie stehen die Punkte im Raum zueinander? Also, dass man am Ende, wenn man alle Perspektiven, die man auf das gescannte Objekt hatte, zusammengesetzt hat, bekommt man eine riesige Punktmenge. Und diese Punkte haben in der Tat einfach erstmal Koordinaten im dreidimensionalen Raum.
Okay.
So wie man das in der Oberstufe auch lernen würde, dass jeder dieser Punkte ist einfach erstmal ein Vektor. Und der Computer hat jetzt nur noch eine riesig lange Liste aus ein paar Millionen Punkten meistens, die irgendwie im Raum liegen. Und das ist die erste Repräsentation von diesem Objekt, die man hat.
Okay. Also dann habe ich eine ganz lange Liste mit, wo auf dem Feld, das mein Scanner abscannt, etwas ist. quasi.
Genau, genau.
Also auch immer ein hohles Objekt sozusagen, weil der Scanner ja nicht sehen kann, ob es jetzt massiv oder hohl ist, weil ja nur die Oberfläche erstmal ist.
Genau, genau. Mit der Methode kann man nur die Oberfläche scannen und man hat natürlich auch ein Riesenproblem, wenn man verdeckte Bereiche hat. Das wird immer sehr schön, ja, wir haben ein Format, das nennt sich die lange Nacht der Wissenschaften hier in Berlin, wo wir unsere Türen öffnen und Leute vorbeikommen können und sich unsere aktuelle Forschung anschauen. Und da bauen wir immer unseren Laserscanner auf und die Leute können ihr Gesicht scannen. Und wenn sie die Nase sehr hoch tragen, dann haben sie das Problem nicht. Aber die Leute, die so ein bisschen nach unten schauen, ja, da verdeckt dann die Nase einen Teil vom Mund, einen Teil der Oberlippe. Und dann hat man plötzlich, wenn man sich dieses Gesicht am Computer dann anschaut, ein Loch in der Oberlippe, ja, weil der Scanner das halt nicht gesehen hat. Mhm. Genau. Was man dann machen müsste, ist sagen, jetzt bitte die Nase nochmal heben. Wir scannen jetzt noch einmal von unten und setzen diese beiden Bilder zusammen, um das Loch zu füllen.
Ja, manchmal ist dann, würde man so intuitiv als Mensch ja nicht drauf kommen, sowas zu vergessen, aber manchmal sind die Maschinen ja doch ein bisschen doof.
Ja, 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 leider. Also diese Maschinen sind sogar wirklich total blöd. Da muss man als Mensch noch sehr, sehr viel nachsteuern. Es gibt natürlich andere Ansätze, die auch jeder mit denen oder jeder schon mal irgendwie davon gehört hat oder manche auch schon in Berührung gekommen sind mit so Computertomographen im Krankenhaus. Die machen im Wesentlichen nichts anderes, mit dem Unterschied, dass die auch in Objekte, in dem Fall dann Menschen, hineinschauen können. Mhm. Und was man da bekommt, sind dann eben keine Bilder, die von außen auf die Oberfläche schauen, sondern quasi so Querschnitte des Menschen, in denen gesagt wird, okay, wenn man den Menschen an dieser Stelle einmal horizontal aufschneiden würde, dann sähe man genau das. Man bekommt sehr, sehr viele dieser Querschnitte und dann kann man die wieder zusammensetzen und hat so ein komplettes Volumenmodell von dem Menschen dann wirklich und weiß auch genau, was in ihm drin ist und nicht nur die Oberfläche.
Da haben wir ja schon viel Interessantes gehört, auf jeden Fall. Ich fand es auch wieder ganz cool, ne, dass er da auch mal erzählt hat. Das ist wahrscheinlich schon immer eine gute Möglichkeit, wenn man in die USA will, diese Sache mit dem Fulbright-Stipendium. Mhm. Auch wenn ich gehört habe, dass es recht aufwendig sein soll, die Bewerbung und alles, weil man da schon alles so ein bisschen eingefädelt haben muss, wo genau man denn da hin will und warum und so weiter.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, auch die eine der wenigen Möglichkeiten, in die USA zu kommen, wenn man nicht die Studiengebühren bezahlen will, wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Insofern schon ganz gut. Ich glaube, die geben einem auch recht viel Geld eigentlich. Ich glaube, es ist sonst ziemlich teuer, in den USA zu studieren.
Ja.
Auf jeden Fall aber auch ein sehr interessantes Forschungsgebiet, ne? Ich meine, diese 3D-Drucker und Scannern, das ist ja mehr und mehr im Kommen eigentlich.
Ja.
Ich war auch, ich weiß nicht, ob das genau die Technik ist. Ich war vor 10 Jahren, ist das bestimmt schon her, weil ich in Paderborn im Museum Heinz Nixdorf und da gab es eine große Ausstellung zu Computern und Sport und da hatten die auch einen 3D-Scanner und haben dann erzählt, dass sie mit diesen 3D-Scannen die dann auch benutzen irgendwie um für Sportler, glaube ich, dann wie deren Sportkleidung zu optimieren oder so, um denen dann das maßgeschneiderte den maßgeschneiderten Schwimmanzug, damals gab es ja noch diese komischen schnellen Schwimmanzüge zu machen und so, ich weiß nicht. Ich fand die Vorstellung ziemlich witzig, dass man sich dann da so ganz körpermäßig hinstellt und dann einmal durchgescannt wird. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten. Oder ne, was er ja sagte, ne, mit dem iPhone, das dann mit Gesichtserkennung.
Scheint ja auch schon ziemlich akkurat zu sein. Also das iPhone macht das, glaube ich, im Alltag ganz gut. Ich glaube, es funktioniert auch prozentual öfter gut als zum Beispiel es mit dem Fingerabdruck, was ja manchmal auch schwierig ist.
Und es muss ja schon 3D sein, ansonsten könnte man ja einfach ein Foto vor die Kamera halten und das würde dann ja auch irgendwie klappen und das sollte es ja nun wirklich nicht.
Nee.
Ja.
Genau, und worum es genau geht, da reden wir dann gleich nochmal drüber im weiteren Interview. Bis jetzt war es ja nur so an der Oberfläche gekratzt, aber jetzt
sind wir gespannt.
Das könnte man mit eurer Technik ja auch eigentlich machen, wenn man quasi eine Wellenlänge nimmt, die eindringt, dann würde sie aber nicht reflektieren. Okay.
Ja, Und die Frage ist, ob man Menschen dieser Wellenlänge dann aussetzen möchte.
Ja, wahrscheinlich besser nicht. Okay, und dann scannt die Maschine und dann kommt quasi eure Arbeit ins Spiel, dass das Scannen verbessern und die gescannten Daten modifizieren.
Genau, die gescannten Daten erstmal zusammensetzen. Häufig möchte man, wenn wir jetzt an so Anwendungen denken, wie zum Beispiel in der Autoindustrie, da hat jetzt der Designer ein neues Auto entwickelt. Natürlich als Tonmodell, weil Designer machen das so, die machen so kleine Tonmodelle. Okay. Und jetzt soll der Ingenieur sagen, welchen Luftwiderstand hat dieses Modell denn jetzt? Was man früher gemacht hätte, ist, dieses Modell komplett zu bauen, in den Windkanal zu stellen und zu messen. Und dann rauszufinden, es hat einen beschissenen Luftwiderstand, da muss der Designer nochmal ran. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist. Ne? Wenn man wirklich immer das Auto komplett von vorne neu baut, nur um zu gucken, welchen Luftwiderstand es hat. Und eine Möglichkeit, was man jetzt machen kann, ist eben dieses Tonmodell zu scannen. Dann hat man die Karosserie des Autos in einer Computerrepräsentation. Und was man dann noch macht, ist, man verbindet die Punkte dieser Scan einem liefert, zu kleinen Dreiecken. Man baut also die Oberfläche des Autos komplett mit Dreiecken nach. Mhm. Und dann gibt es sehr, sehr gute mathematische Methoden. Das sind dann die finite Elemente-Methoden, die auf diesen Dreiecken wunderbar den Luftwiderstand ausrechnen können, sodass man eigentlich überhaupt nichts mehr bauen muss, nichts mehr physikalisch messen muss, sondern dazu kommen solche ganzen Prozesse alle komplett auf den Computer zu verlagern. Ah. Und wenn es dann darum geht, diese Dreiecke zu bauen, also diese Punkte zusammenzusetzen, sodass man nicht nur Punkte hat, sondern jetzt wirklich eine Fläche, die aus irgendwelchen, bei uns halt wie gesagt meistens drei oder vier Ecken besteht, das ist so eine typische Arbeit, wo wir dann gefragt sind.
Okay. Und wie... Naja, wie grob ist dann so eine Oberfläche, mit denen ihr arbeitet? Also wie genau rastert ihr quasi ab, um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt da ein Modell, mit dem wir arbeiten können, weil jeder Punkt hat ja wahrscheinlich irgendwie eine Varianz.
Ja, genau. Also unser Scanner hat eine Präzision von ungefähr 0,1 Millimeter. Das heißt, genau, auf so ein relativ kleines Stück, 10 Zentimeter, kommt schon 1000 Punkte. genau, ergo auf so einem Quadratzentimeter leben dann schon sehr, sehr viele Punkte, sodass wir da eine ordentliche Auflösung haben. Dieser Scanner ist jetzt aber gar nicht so sehr, sag mal, so Top-Notch der Industrie. Also da gibt es welche mit noch besseren Präzisionen, aber für das, was wir machen, reicht es insofern, als dass wir ja gar nicht diese konkreten Anwendungen machen, sondern eher immer Beispiele brauchen, an denen wir dann unsere Algorithmen entwickeln und die Algorithmen tragen wir dann an die Firmen heran, die sie dann wirklich benutzen.
Okay, dann kommen wir mal genau dazu, zu dem, was ihr macht. Also was für Algorithmen entwickelt ihr denn dann sozusagen?
Also wir haben in der Arbeitsgruppe eine ziemliche Bandbreite. Wir haben einen Kollegen, der, wie gesagt, sich vollständig darum kümmert, dieses Rauschen loszuwerden, was eben durch diese Lichtmessungen entsteht. Wir haben einen Kollegen, der sich ausschließlich darum kümmert, überhaupt diese Punkte gut zu verstehen und gut zu verstehen, wie diese Punkte zueinander funktionieren. Um eben dann zum Beispiel sowas machen zu können, wie Dreiecke einzuziehen und auf diesen Dreiecken zu arbeiten. Eine Kollegin kümmert sich nur um die Frage, wie man aus Dreiecken Vierecke macht. Die wirklich schwierig ist. Genau, insofern sind wir so gesehen eher am Anfang von solch einer Pipeline, dass wir uns noch sehr mit den Originaldaten beschäftigen, sehr viel auf diesen originalen Daten machen. Und weniger dann wirklich die Simulationen durchführen. Da gibt es dann andere spezialisiertere Gruppen.
Okay, und was ist da die Fragestellung oder woran arbeitet man genau, wenn ich jetzt sage, okay, wenn du sagst, Dreiecke zu Vierecken machen, ist schwierig, nehmen wir was Einfacheres, das Rauschen. Scannt ihr dann immer wieder quasi eine glatte Oberfläche und guckt, wie die variiert? Oder da ist wahrscheinlich mehr Mathematik hinter, als ich mir jetzt vorstelle.
Ja, also das Rauschen ist insofern schwierig, weil man hat nicht nur das Rauschen als Problem, sondern man hat ein zusätzliches Problem, dass es, ich möchte ja dieses Rauschen irgendwie loswerden. Wir sagen dazu, wir möchten das wegglätten. Ja? Wir möchten irgendwie gucken, dass die Punkte eben genau keine Abweichung haben. Wenn ein Punkt sich die anderen Punkte in seiner Nachbarschaft so anschaut, dann soll er sich im Wesentlichen so verhalten wie seine Nachbarn. Ne? Wir schalten die alle gleich. Wir sorgen dafür, dass die sich im Wesentlichen genauso verhalten. Wenn ich jetzt wieder auf das Beispiel mit dem Würfel zurückkomme, heißt das aber, dass es sowas wie harte Kanten oder gar die Ecken des Würfels überhaupt nicht geben darf. Weil diese Ecke ist ja ein sehr exponierter Punkt, der sich überhaupt nicht so verhält wie seine Nachbarn. Das heißt, wenn man so Standard-Glättungsalgorithmen auf so einen verrauschten Würfel loslässt, dann bekommt man einen wunderschönen glatten Würfel, bei dem alle Kanten so schön rund glatt abgeschliffen sind, bei denen alle Ecken rund glatt abgeschliffen sind, damit man sich an nichts stoßen kann. Ja, da ist nichts Spitzes mehr dran. Das klappt wunderbar, aber das ist natürlich kein Würfel mehr, weil der Würfel, den machen nun mal seine Ecken und Kanten auch aus. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir da haben, ist, die Dinge, die wir behalten wollen, die Ecken und Kanten, wirklich auch zu behalten und nur auf den Flächen des Würfels die Punkte zusammenzuschieben, sodass eine schöne glatte Fläche entsteht.
Und wie macht man das?
Und da gibt es viele Ansätze. Ein Ansatz, den wir verfolgen, ist zum Beispiel, sich die sogenannte, also den mathematischen Begriff der Krümmung anzugucken. Wir ermitteln für jeden Punkt, was für eine Krümmung er hat, wie sehr die Fläche an dem Punkt, wo dieser Punkt sitzt, gekrümmt ist. Und dann sagen wir, wenn diese Krümmung sehr, sehr stark ist, dann handelt es sich wohl um eine Kante. Dann darf ich diesen Punkt noch verschieben. Aber dann darf ich ihn nicht mehr in diese Kante reindrücken, sondern nur noch entlang der Kante schieben, wenn ich glätten möchte. Das heißt, man versucht, indem man ein bisschen Mathematik auf dieser riesigen Menge an Punkten betreibt, versucht man rauszukriegen, welche Teile möchte ich denn wohl behalten. Dann sperrt man die quasi und sagt, okay, auf denen darf mein Algorithmus jetzt erstmal nichts machen und lässt den Algorithmus nur auf allem anderen laufen. Da wird es dann schön flach und dann kann man sich immer noch im Nachhinein darum kümmern, dass die Kanten jetzt auch noch gut aussehen, wenn man den Rest ordentlich hingekriegt hat. Ja, das ist so ganz grob eine Möglichkeit, wie wir da gerade rangehen.
Ich hätte jetzt gesagt, man guckt sich einen Punkt von allen Seiten an und dann guckt man, ob er irgendwie auf irgendeiner Achse sich wie die anderen verhält quasi, weil wenn man, das wäre so meine Idee, aber ja.
Das Problem mit der Orientierung ist immer, dass es einfach für beliebig komplexe Objekte auch sehr viele Orientierungen gibt. Mhm. Und dann ist allein der Begriff der Seite schon hart.
Ja, wenn man mehr als einen Würfel hat, dann wird es ja schon schwieriger.
Ja, und selbst so ein Würfel kann halt auch leider beliebig im Raum liegen. Der liegt nicht so schön an der X, Y und Z-Achse dran oder so. Ja, das ist ein ziemlicher Mistbiester dabei.
Ja, interessant, dass er da auch gleich schon wieder über die Anwendungen geredet hat in der Autoindustrie und so. Ich meine, das ist natürlich auch immer so ein bisschen gut, wenn man als Wissenschaftler schon mal sagen kann, wofür das hinterher gut ist. Abgesehen von netter Spielerei oder so.
Ja, naja. Also, ja, so Grundlage. Naja, das sage ich später auch nochmal. Also es ist schon interessant, dass man davon quasi so Grundlagenforschung auf Anwendungen kommt. Also das ist halt, glaube ich, in der Informatik oder Mathematik auch einfach näher als in der Physik, wenn du da Grundlagenforschung machst. Ja, willst du das halt wissen, aber kannst jetzt keinem verkaufen, dass das jetzt das nächste geile Teil wird. Also geht halt ja, einfach
eher so
nicht.
Eher so fällt halt, wenn dann mal was ab oder so, ne? Naja, aber ja, wir können noch mal, genau, was sagt er? Es gibt verschiedene Dinge, ne? Das Rauschen, wie man gut Punkte versteht, in Beziehung setzt irgendwie, wie man daraus Vierecke macht.
Weil momentan rastern sie halt so, also formieren sie halt drei Punkte immer zu einem Dreieck und dann hast du halt quasi so eine Fläche, die aus ganz vielen Dreiecken besteht und wenn man das halt zu Vierecken machen will, gibt es dann halt irgendwie Probleme, weil, naja, Vierecke anders sind.
Ja. Ich meine, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ziemlich gängig eigentlich mit den Dreiecken auch. Ich meine, Dreiecke, ich glaube, das ist auch der Punkt, ist einfach, Dreiecke sind ja nun ziemlich einfach. Ne? Man verbindet alle Punkte und kriegt so halbwegs, nee, nicht alle, aber verbindet immer Punkte mit den nächsten Nachbarn und kriegt so fast automatisch Dreiecke, würde ich sagen. Ich glaube, das Verbinden ist gar nicht so kompliziert.
Ja, Dreiecke sind halt die einfachste geometrische Form. Ne? Man könnte auch so eine Fläche mit Sechsecken abdecken oder mit Achtecken, aber es wird halt beliebig kompliziert, wenn du eine Abdeckung haben willst, wo alle Punkte mit drin sind, aber du nur Achtecke haben willst, wird halt super schwierig.
Das geht eventuell gar
nicht. Und somit ist halt Vierecke schon eine höhere Komplexität als Dreiecke.
Aber hat wahrscheinlich Vorteile bezüglich der Symmetrie, denke ich mal, dass man da irgendwie... Genau. Naja. Ja, ich fände es auch wieder interessant, dass er sagte, ne, dass sie halt gar nicht mit jetzt... Ich meine, ja, gar nicht mit diesen Top-Präzisionsgeräten arbeiten, weil sie halt eher am Grundkonzept interessiert sind, ne? Wie es so grundsätzlich funktioniert. Ja. Und genau, es ist ja am Ende interessieren diese kleinen komischen Modellkörper, die sie da wahrscheinlich benutzen, interessiert. Also, naja, die wissen sie, wie sie aussehen.
Es geht ja nicht um eine industrielle Anwendung von, wir möchten jetzt gerne unsere Schraube abscannen, sondern es geht erstmal darum, wenn man den Körper hat, wie kriege ich ihn möglichst präzise hin? Und das hilft dann natürlich auch, wenn ich eine Schraube abscannen will, aber im ersten reicht ja auch erstmal, wenn ich einen Würfel anständig abgescannt kriege.
Überraschend eigentlich, oder? Wie kompliziert sowas, also man sollte denken, ja, ein Würfel, ne? Das sollte ja wohl ganz einfach zu machen sein, ne? Weil, naja, was ist denn am Würfel schon kompliziert? Ist total symmetrisch und so, ne? Aber in Wirklichkeit ist es super kompliziert durch das Rauschen und so, ne?
Ja, und
man kriegt
und weil gar nicht so der einfach, Computer ja auch Würfel einfach so das nicht sieht. Also als Mensch sieht man, wie Martin auch im Interview sagt, ja, klar, das ist ein Würfel, aber der Computer, wenn er einfach nur Punkte da rumliegen hat, dann sieht der einfach nicht, dass das ein Würfel ist. Der sieht halt einfach Datenpunkte und das ist so, da fehlt halt ganz viel, glaube ich, menschliche Intuition, was etwas Sehen und Verstehen angeht, wobei das menschliche Sehen ja auch schon unglaublich komplex ist, also auch schon 3D-Sehen für Menschen ist ja schon ein komplexer Vorgang und dann ist das, wir merken das halt, wenn wir mal mit einem Auge nur rumlaufen, dass das dann irgendwie ziemlich anstrengend wird, aber erstmal so an und für sich, dass wir jetzt wirklich da was Komplexes machen, merken wir nicht. Und dass der Computer damit ja auch umgehen muss, denkt man erstmal gar nicht so.
Ja, stimmt. Ja, dann bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht und was man da noch drüber, was er dir da noch drüber erzählt hat.
Okay, haben wir jetzt schon quasi über das gesprochen, was du in deiner Promotion jetzt gemacht hast?
Nee.
Okay.
Ich bin nämlich quasi mit dem, was ich jetzt gerade abschließe als Promotionsarbeit, bin ich nochmal einen Schritt vorgelagert vor dem, was diese ganzen Algorithmen machen. Denn wenn ich gerade sowas gesagt habe wie, ein Punkt schaut sich die Punkte in seiner Nachbarschaft an, dann ist für den Computer erstmal überhaupt nicht klar, was bedeutet das eigentlich, Nachbarschaft. Ja, für uns ist das völlig klar, wenn wir da drauf schauen, dass der Punkt und die Punkte, die drumherum sind, ja, die sind halt wohl seine Nachbarn. Aber man muss sich das halt, wie gesagt, so vorstellen, dass der Computer ja keine 3D-Repräsentation davon hat, sondern eigentlich nur eine lange Liste von jeweils immer drei Zahlen. Das heißt, ein wirklich schwieriges Problem ist für einen Punkt erstmal schnell herauszufinden, wer seine Nachbarn sind. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich nehme meinen Punkt, dann gucke ich mir alle anderen Punkte an und berechne immer den Abstand. So, und dann merke ich mir einfach den Nächsten. Das ist dann wohl sein nächster Nachbar. Und jetzt nehme ich mir den zweiten Punkt, gucke mir wieder alle anderen Punkte an und berechne da die Abstände. Da kann man dann überlegen, wie lange läuft so ein Algorithmus eigentlich. Und der läuft lange. wenn man das für 1000 Punkte macht, dann hat er eine Laufzeit, die ungefähr quadratisch ist. Also der braucht 1 Million Operationen. Das ist nicht gut. Die Techniken, die ich mir jetzt angucke in der Doktorarbeit, die schaffen das für 1000 Punkte in 1000 mal dem Logarithmus von 1000. Was auch immer das ist. Das müsste irgendwie sowas bei 4.000, 5.000 landen oder so. So, das heißt, man hat eine Laufzeit von ein paar tausend Schritten im Vergleich zu einer Laufzeit von 1 Million. Da spart man sich wirklich einen riesigen Faktor an Zeit. Und Zeit ist leider gerade in der Industrie ja auch immer Geld. Deshalb ist es umso wichtiger, dass das alles schnell geht. Das heißt, ich habe mir zum einen angeguckt, Algorithmen, wie kann der Computer denn überhaupt schnell seine Nachbarn finden? Und wenn er diese Nachbarn dann hat, was macht er damit? Wie verwaltet er die? Nimmt er zum Beispiel immer alle Nachbarn in einem bestimmten Radius? Oder nimmt er immer den Nächsten, die zwei Nächsten, die drei nächsten Nachbarn? Nimmt er alle Nachbarn, die von ihrer Krümmung, von ihrer Flächigkeit ähnlich sind? Ja. Und so weiter. Da kann man viele spannende Fragen stellen. Ne? Wie wähle ich eigentlich die optimalen Nachbarn aus? Und das sind Fragen, die ich vor allem angeschaut habe.
Okay. Also, dann hast du dir quasi überlegt, ich möchte als Punkt X meine Freunde finden, die neben mir wohnen, sozusagen.
Genau. Ich habe diese riesige Liste an Menschen und möchte jetzt aber die Leute finden, die in meiner Nähe wohnen und die, keine Ahnung, denselben Pizzageschmack haben. Ja?
Ich glaube, ich würde Facebook fragen. Die wissen das bestimmt.
Aber Facebook hat genau das Problem, ja. Facebook hat diese riesigen Mengen an Menschen und muss dir ja irgendwie vorschlagen, hey, ich glaube, du kennst diese Person. Und die haben halt auch viel, viel Informationen und müssen dann gucken, welche davon sind relevant, welche betrachten wir. Das ist genau dieses Problem. Wie schlage ich jemandem vor, ob er jemanden bei Facebook kennt oder nicht?
Und hast du eine einfache Lösung gefunden für deinen Punkt?
Ich habe Lösungen gefunden, die in unterschiedlichen Anwendungen gut funktionieren. Ich glaube, das war so das Überraschendste. In der Mathematik zielt man häufig auf so die alles beantwortende Antwort. Den einen Beweis, das eine Theorem, wo man nichts mehr tun muss, weil dann passt das alles. Und was wir in diesen ganzen Betrachtungen festgestellt haben, ist, dass das für diesen Anwendungsfall nicht ganz richtig zu sein scheint. Es gibt Anwendungen, in denen ich vielleicht mal wirklich mehr Nachbarn brauche, in denen ich weniger Nachbarn brauche, in denen die Nachbarn einfach anders beschaffen sein müssen. Wir haben außerdem angeschaut, eine Frage, das machen Mathematiker gerne, wenn sie nicht weiter wissen. Dann machen wir etwas, das nennen wir relaxieren. Das heißt, wir nehmen die Fragestellung und sagen, okay, aber angenommen, ich hätte diese eine Bedingung, die ich eigentlich erfüllen wollte, die müsste ich doch nicht erfüllen. Ne? Ich stelle einfach weniger Bedingungen an mein Problem. Könnte ich nicht dann eine einfachere Lösung finden? Und was wir da angeschaut haben, ist zu sagen, eigentlich wollen wir ja die Nachbarn, die am nächsten dran sind. Was ist denn, wenn wir davon weggehen, wenn wir sagen, ja, die Nachbarn sind so ungefähr am nächsten dran? Mhm. Und da haben wir eine neuartige Struktur entwickelt, die eben viel, viel schneller noch als das, was jetzt da ist, Antworten auf solche Fragen geben kann. Auch Fragen wie, wenn mir die Präzision eigentlich egal ist, ich bin auch mit geratenen Antworten zufrieden, dann kann ich plötzlich wesentlich schneller werden. Das hat, insofern ist das interessant, weil wenn man sich sowas vorstellt wie einen Biologen, der eine Zellsimulation macht, dann weiß man, so ein Bakterium oder so eine kleine Zelle, die bewegt sich im Wesentlichen eigentlich wie die Zellen drumherum. Wenn ich jetzt die ganz genauen Antworten habe, dann weiß ich auch ganz genau, wie sich diese Zelle bewegt. Aber in so einem Wust aus einer Million Zellen, ob ich jetzt die nächste Zelle oder die nächsten zwei angucke oder die Zellen da drüben, ist eigentlich immer noch egal, weil im Wesentlichen bewegen sie sich doch eh alle gleich. Ja, das heißt, in solchen Situationen, wo ich sage, ich brauche nicht perfekte, exakte Antwort, und ich komme trotzdem noch zum richtigen Ergebnis. Da konnten wir hoffentlich jetzt eine Datenstruktur bereitstellen, von der die Leute in solchen Fällen profitieren können.
Okay, also die Idee wäre, ich nehme meinen Punkt und ich versuche einfach mal, ob ein Punkt relativ nah ist oder...
Genau, ich sortiere mir die Punkte in einer geschickten Art und Weise, sodass die Punkte, die danach nahe an meinem Punkt liegen, in dieser Sortierung auch im echten Leben nahe an diesem Punkt lagen. Das muss nicht immer stimmen. Da schießt man vielleicht auch mal völlig quer und hat so einen Punkt, der eigentlich komplett am anderen Ende des Raumes lag. Aber das ist mir egal, weil ich finde schon noch genug, die wirklich nahe dran liegen. Genau.
Das ist bei so einer riesigen Datenmenge ja wahrscheinlich auch, dann mittelt sich ja wahrscheinlich raus, wenn ich ganz viele habe, die nah sind. Wie du gerade gesagt hast, ist einer, der weit weg war, ja auch nicht so.
Ist mir dann schon wieder egal.
Relevant. Okay.
Genau.
Und für welche Anwendung ist das dann gut im Vergleich zu Sachen, die anders, also anderen Sortieralgorithmen?
Genau, also die präzisen Sortieralgorithmen sind halt immer dann wichtig, wenn ich auch präzise Antworten wirklich brauche. Wenn es mir nicht reicht, 3, 4 Nachbarn zu haben und einer davon ist vielleicht eigentlich gar keiner, sondern wenn ich wirklich die exakten Antworten brauche. Aber sobald ich eben keine exakten Antworten brauche und sehr, sehr viele Prozessoren zur Verfügung habe, ja, zum Beispiel bei so einem Supercomputer. Wir haben ja in Jülich, im Forschungszentrum Jülich zum Beispiel, einen riesen Supercomputer stehen. Wenn man auf dem jetzt irgendwas rechnen möchte mit sehr, sehr vielen Daten, wo es einem auf die exakten Antworten nicht ankommt, und das können alles Dinge sein im Sinne von, genau, eben so Zellsimulationen für Biologen, Partikelsimulationen für Physiker, wo die Partikel, die Zellen sich im Wesentlichen so bewegen wie die Zellen um sie herum und es mir egal ist, ob ich die genauen Nachbarzellen erwische. Ich muss nur so einen guten Eindruck davon kriegen, wie sich die Nachbarschaft ungefähr bewegt. Genau in solchen Fällen ist es halt super oder unterstützt unsere Datenstruktur das besser und vor allem auch schneller als die herkömmlichen präzisen Strukturen.
Ja, also das Grundproblem ist dann hier wohl immer die Suche der nächsten Nachbarn, nicht wahr? Er hat irgendwas gesagt, dass, ja, wenn man das sonst macht, braucht man N-Quadrat-Operationen weil man N-Punkte hat, braucht man N-Quadrat-Operationen für jeden Punkt, nicht wahr?
Genau, und das ist natürlich eine riesige Arbeitszeit, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir schon bei dem relativ ungenauen Laserscanner, den Sie benutzen, bei einem Quadratzentimeter Oberfläche irgendwie 10.000 Punkte kommen, dann kommt ja bei genauerer Abrasterung und größeren Objekten einfach eine riesige Datenmenge, und das will man halt, oder das wollen Sie in der Arbeitsgruppe halt verbessern, und somit geht man halt zu Algorithmen, die vielleicht im großen Stil ein bisschen ungenauer sind, aber auf jeden Fall einfach eine schnellere Option bieten, indem man halt ganz viele Punkte erstmal nimmt und einfach davon ausgeht oder weiß, dass vielleicht die meisten von denen gute Nachbarn sind oder nahe an unserem Punkt dran liegen und nicht alle, aber das braucht man dann vielleicht auch gar nicht, weil man ja schon vielleicht 90% der Punkte, die man gefunden hat, nahe dran liegen, und das reicht dann ja auch.
Also eigentlich, genau, irgendwie geht es darum, das intelligent zu machen. Also, okay, das ja sowieso, ne? Aber das
Ja,
intelligent zu machen.
Rechenoptimierung halten.
Genau. Ja,
Ja, ich meine,
haha.
das ist ja schon, also das fängt ja auch schon bei so kleinen Rechensachen, die man so im Studium macht, an. Also ich weiß nicht, ich weiß noch, dass ich für dieses eine Programm, das ich am Ende von dem einen Programmiermodul, das wir hatten, schreiben sollte, da musste ich irgendwie ganz viele Random Walks durchführen lassen. Und wenn ich habe das am Anfang halt relativ stumpf programmiert, straightforward, und dann hat mein Rechner halt so 4, 5 Minuten lang daran gerödelt und erstmal dann so ein bisschen seine Zufallszahlen da generiert, und dann habe ich das halt nochmal umgeschrieben, und dann ging das plötzlich irgendwie binnen von 10 oder 20 Sekunden, und das war so ein, ach, so funktioniert Programmieren, das, wenn man es schlau macht oder so. Das war ganz praktisch. Also es fängt halt auch schon im Kleinen an, und bei großen Datenmengen wird der Effekt natürlich einfach noch viel größer.
Ja, auf jeden Fall. Insofern gut, dass es so Mathematiker gibt, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Okay, weiter geht's.
Rechnet ihr dann quasi, also ihr überlegt euch einen Algorithmus und implementiert den dann ja wahrscheinlich auch, um zu testen,
Genau.
ob der was kann. Und
Genau.
ist das dann quasi so anwendungsnah, dass ihr quasi Programme, die mit den Daten dann euren Algorithmus durchführen, auch verkauft oder weggebt oder?
Also es ist in der Tat so, dass aus der Arbeitsgruppe schon mehrere Spin-off-Companies entstanden sind. Also universitäre Forschung lässt sich erstmal so nicht verkaufen, weil es ja durch die öffentliche Hand finanziert. Das heißt, wenn man sowas machen möchte wie ein Patent anmelden, dann kann man das machen, aber immer als Person oder man muss dafür halt eine Firma gründen. Und unsere Arbeitsgruppe hat jetzt auch gerade wieder eine Firma gegründet, die zum Beispiel dieses vorhin angesprochene Problem, wie mache ich aus Dreiecken Vierecke, in eine eigene Software gießt und diese Software dann auch verkaufen kann, weil sie ja eine eigene Firma sind. Genau. Also wenn ihr mal eine Software braucht, die aus Dreiecken, Vierecken macht, ich kann euch die Quad Cover Company empfehlen.
Das ist ja, ich finde das ganz interessant, dass, also viele würden ja sagen, Physik ist ein bisschen angewandter als Mathematik, aber aus der Grundlagenforschung Physik jetzt irgendwas rauszuholen, was ich tatsächlich verkaufen kann, das, also mir fällt da spontan nichts ein, aber dass das bei euch so, ja, dann doch so schnell in die Anwendung geht, finde ich irgendwie sehr beeindruckend.
Ja, wir sind halt auch im Gegensatz zu so eher theoretischen Mathematikern, gehen wir auch viel auf Konferenzen, wo eben Informatiker hinfahren, wo vor allem Computergrafik betrieben wird. Ein Feld, was sich rasant entwickelt. Und da müssen wir halt ja, auch einfach am Ball bleiben, weil sonst wird man schnell überholt. Aber wir können halt auch, wir haben eben diesen Vorteil im Gegensatz zu Prozessen in der theoretischen Mathematik, wo man so einen Artikel schreibt und dann braucht er vielleicht schon mal so 1-2 Jahre, bis er dann in der Zeitschrift veröffentlicht ist, geht das bei uns alles viel schneller. Ja? Das ist so ein Monatstakt, in dem man den Artikel schreibt, den Algorithmus programmiert, dann versucht, irgendwelche Experimente zu machen, alles eintütet, uns ans Journal schickt und dann macht man eigentlich schon das Nächste. Ja, weil es einfach sehr schnell geht und sich viel tut.
Was ist deine Vision so für 3D-Scanning und Printing in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Hast du da so Ideen, was da so kommen könnte? Oder?
Ja, ich glaube, es braucht noch eben genau diese Jahre, bis wir an einem Punkt sind, wo das 3D-Drucken diesen Hobbybereich verlässt. Ja? Es gibt super viele inzwischen 3D-Drucker für ein paar hundert Euro, die man sich zu Hause hinstellen kann. Die Frage ist immer noch, warum sollte ich das tun? Wenn man jetzt auf die Messen fährt, dann sieht man da Drucker, die Pfannkuchen drucken, die Torten drucken, wo man sich schon fragt, ist das wirklich die Zukunft? Also das sehe ich nicht. Ich glaube aber schon, dass Unternehmen sich noch viel mehr darauf einstellen müssen, diese neuen Techniken zur Verfügung zu haben. Es gibt halt wirklich fantastische Anwendungsbereiche und ich glaube, wenn du jetzt sagst, in den nächsten 5 Jahren, wo sind 3D-Drucker da angekommen, dann würde ich sagen, bei einem Unternehmen, was auf Zack ist, im Materiallager. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass, ich sage jetzt mal, Siemens irgendwie ein riesiges Materiallager hat mit tausenden Schrauben und wenn eine Bestellung von einem Kunden reinkommt, dann muss der Lagerarbeiter durchs halbe Lager rennen und die richtige Box finden und eine Schraube daraus ziehen. Da wäre es viel sinnvoller, statt dieses einen großen Lagers 100 oder 150 kleinere Standorte zu haben, die alle mit einem Metall, mit einem Plastik-Laserdrucker ausgestattet sind und je nachdem, was der Kunde dann braucht, druckt man ihm dieses eine Teil und schickt ihm das raus. Und spart sich diese riesigen Lagerflächen, die dann ja eh irgendwie keiner verwalten will.
Ja, oder man schickt einfach nur die Datei raus zum Drucken.
Das natürlich noch besser, ja, dass man dem Kunden direkt sagt, ja, du willst einen Ersatzteil? Hier, druckst du dir selber.
Ja, ich hatte das gerade überlegt, so für den Haushalt, ob das so die Anwendung ist, dass man einfach dann bei Amazon oder so sich eine 3D-Druckvorlage für, weiß ich auch nicht, ich muss gerade mal rumgucken, was sehe ich denn gerade, eine Gabel kauft und dann füttert man das seinem 3D-Drucker und der druckt einem dann die neueste Gabel von WMF aus oder so.
Ja, man muss halt dazu sagen, dass, glaube ich, also 3D-Druck als etwas gehypt wird, dass so, bei manchen kommt das fast so als Allheilmittel für alle Probleme. Ich brauche nie wieder einkaufen, weil ich kann mir das ja zu Hause drucken. Das ist richtig, das könnte man machen. Was man aber bedenken muss, ist, dass traditionelle Fertigungsverfahren in der Regel viel effizienter, energieeffizienter, kosteneffizienter sind als 3D-Druck. Ja, wenn ich gerade sowas wie eine Plastikgabel, wenn ich die im Spritzgussverfahren mache, kriege ich wesentlich schneller, günstiger und auch umweltfreundlicher. Wobei Plastikgabeln nicht sonderlich umweltfreundlich sind, aber ich kriege trotzdem einfach mit wesentlich weniger Energieaufwand hunderte Plastikgabeln hin in der Zeit, wo mein 3D-Drucker zu Hause da langsam eine nachzeichnet. Also es ist wirklich, ich glaube, es ist eine Technik, die nicht alles ersetzt, aber eine Technik, die vieles bereichern kann. In den richtigen Bereichen, in den Bereichen, wo kleine Stückzahlen produziert werden, in den Bereichen, wo man selten etwas braucht und sonst Dinge lange lagern müsste. Ja, ich meine, wie oft passiert einem das, dass man einen Ersatzteil beim Hersteller bestellen möchte und dann heißt es, nee, das Modell ist schon zu alt. Mhm. Ja. Wenn sie aber, wie du gerade sagtest, ne, die 3D-Druckdatei noch da hätten, dann gäbe es keinen zu alt. Dann kann man es immer noch mal wieder produzieren.
Ja, es ist, ja, wie du sagst, es wird sehr gehypt, aber es hat ja heutzutage auch nicht jeder einen Webstuhl zu Hause stellen. Ja,
genau.
Man kauft sich dann die Webvorlage für den Pulli, den man gerne hätte und dann macht das Ding das kurz, das kauft man ja auch immer noch fertig. Naja.
Ja.
Ist natürlich also, und, so eine Träumerei genau. Für viele Leute, so ich druck mir dann alles, was ich haben will, selber.
Ja, aber das wird man kaum bezahlen können, denn das muss man schon sagen, 3D-Druck ist immer noch sehr, sehr teuer.
Mhm. Ja, es gibt ja so einen kleinen 3D-Drucker für 200 Euro. Oder das ist vielleicht auch eine Frage, würdest du das empfehlen, dass man sowas, also dass man sich damit so beschäftigt? Also es gibt ja so diese kleinen 200-Euro-Dinger, die man sich dann selbst zusammenbauen kann, deren Präzision ja eher so, naja, mäßig ist.
Ja, ich glaube, es gibt genauso, wie ich gerade gesagt habe, dass es in der Industrie Anwendungsfälle gibt, gibt es sicherlich für viele Leute auch einen sehr, sehr guten Grund, sich einen 3D-Drucker zu besorgen. Ja? Man denke mal an Leute, die zum Beispiel mit Drohnen fliegen, wo ständig ein Propeller kaputt geht. Ja? Wenn man sich dann statt der teuren Propeller aus dem Baumarkt den nächsten einfach selber 3D druckt. Ja? überhaupt auch der gesamte Modellbaubereich. Wenn ich sehr gerne als Heimwerker aktiv bin und sage, bevor ich mir jetzt hier aus Holz irgendwie was fräse oder so, entwerfe ich das im Computer, mache da den 3D-Druck. Also immer dann, wenn man eben in diesen geringen Stückzahlen sehr spezialisierte kleine Teile braucht, ich glaube, dann ist es das Perfekte, was man sich anschaffen kann, so ein 3D-Drucker. Aber in dem Moment, wo man auch Teile von der Stange nehmen könnte, lohnt es sich nicht wirklich. Man muss nämlich schon unabhängig da, also gerade diese günstigen 3D-Drucker brauchen schon auch viel Zeit, bis man sie dann aufgebaut hat, eingerichtet hat, bis sie so funktionieren, wie sie sollen. Und das Entwerfen von solchen Druckobjekten ist auch nicht einfach. Ja, da muss man sich viel beibringen. Da kann man super viel Spaß mit haben und dann kommen tolle Sachen bei raus und es ist halt, wie gesagt, immer sehr individuell. Aber man muss auch einplanen, sich da wirklich die Zeit für zu nehmen, sich da reinzufuchsen.
Ja, ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich an einem Aufbau gemacht, an dem so eine Elektrospule auf so kleinen Plastikknubbeln saß und ich habe mir immer überlegt, wer hat denn bloß diese Plastikteile, wo kommen die her? Und dann habe ich irgendwann mal den, der das vor mir aufgebaut hat, gefragt, wo hast du das denn her? Ja, das habe ich gedruckt. Und da dachte ich so, eine sinnvolle Anwendung.
Ja, genau.
Das 3D-Druck, also, den wir in der Uni haben.
Wenn man diesen Basteltrieb hat und durch die Welt geht und sagt, oh, hier wäre es total gut, wenn ich einen Kabelhalter hätte, wo ich oben mein Handy reinstelle und dann passt mein Handykabel da perfekt rein. Sehr gut, 3D-Drucken. Ja. Also gerade für diese Erfinderreichtum, was so kleine Bastellösungen angeht, sind 3D-Drucker fantastisch.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt sehr viel über 3D-Drucken gesprochen. Normalerweise sprechen wir am Ende der Interviews nochmal so ein bisschen über, aber ich kann ja mal fragen, du sagst jetzt, du bist fast fertig mit der Promotion. Hast du schon eine Idee, wie es für dich beruflich weitergeht? Wirst du an der Uni bleiben oder in die Industrie gehen?
Ja, ich möchte im Moment, versuche ich, an der Uni zu bleiben. Das ist wirklich schwierig, wenn man sich vor allem die Zahlen anguckt. Allein die statistischen Chancen sind schon schlecht. wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, bekommt man durchschnittlich seinen ersten Ruf als Professor mit Anfang 40. Da habe ich also noch gute 10 Jahre, die ich jetzt irgendwie als Postdoc durch die Lande ziehen müsste. Gut, Statistiken sagen halt auch immer nur so und so viel und der individuelle Lebenslauf kann ganz anders sein. Deshalb bin ich jetzt gerade dabei, mich auf Postdoc-Stellen zu bewerben, irgendwo wissenschaftlich tätig zu sein und versuche eben diesen Karriereweg zu verfolgen. Ja, wenn es nicht klappt, dann finde ich schon noch was in der Industrie. Also Mathematik und Informatik sind jetzt nicht die Fächer, wo man lange suchen muss, bis einem Job angeboten wird.
Okay. Genau, und jetzt machen wir hier ja gerade Wissenschaftskommunikation. Du hast schon von der, wie heißt sie in Berlin, Lange Nacht des Wissens? Oder?
Lange Nacht der Wissenschaften,
okay. Genau. heißt ja überall anders, aber es ist immer Nacht und Wissen und Land.
Und Wissen.
Würdest du sagen, das ist auch für dich ein Thema oder ist dir das irgendwie wichtig oder findest du das wichtig? Oder?
Absolut, absolut. Ich habe eigentlich die ganze Dauer meiner Promotion lang immer versucht, nicht nur das rein Fachliche zu machen, sondern auch so ein bisschen von diesem Pfad abzuweichen und zu gucken, wo steckt Mathematik drin und wie kann man das jetzt noch präsentieren? Wie kann man das zeigen? Wie kann man das offenbar machen? Die lange Nacht der Wissenschaften ist da jedes Jahr fantastisch, wenn man die Chance hat, die eigene Forschung zu zeigen. Das ist aber auch eine Herausforderung, weil das, was wir machen, ist halt sehr speziell. Das ist sehr wissenschaftlich und wenn man das so darstellen möchte, so erklären möchte, dass jemand, der kurz vorbei huscht, 10 Minuten hat und dann in den nächsten Raum geht, dass auch diese Person trotzdem noch was mitnimmt, dann ist das nicht einfach. Aber es ist eine Herausforderung, der wir uns alle jedes Jahr sehr gerne wieder stellen bei der langen Nacht der Wissenschaft.
Ja.
Und ein Projekt, was ich jetzt seit Jahren schon verfolge, fast seit Beginn meiner Promotion, ist eine Konferenz zu besuchen, die nennt sich Bridges Between Arts and Mathematics,
okay,
wo Künstler und Mathematiker zusammengebracht werden. Die Künstler sind der Meinung, dass was sie an Kunst machen, hätte etwas mit Mathe zu tun. Die Mathematiker sind der Meinung, dass was sie da in Mathe machen, hätte was mit Kunst zu tun. Die haben beide Unrecht. Ja? Aber sie werden da zusammengebracht und können sich austauschen. Und ich war jetzt schon zum 3. Mal auf dieser Konferenz und habe mathematische Modelle vorgestellt, die wunderschöne Visualisierungen haben, die wir dann auch mit unserem 3D-Drucker ausdrucken konnten. Und das ist für mich auch was ganz Wichtiges, dass man eben über diesen fachlichen Rand einmal herausschaut und sagt, wie kann ich das denn jetzt auch jemand anderem erklären? Wie kann ich das weitertragen?
Ja, ich finde das, also wir haben unser Name Mandelbrot-Talks von dem Podcast, finde ich auch immer die Mandelbrotmengen, die Visualisierung davon, finde ich auch immer total, total schön einfach, dass die so, ich finde das super ästhetisch einfach, dass das so immer weiter rein ist, immer wieder gleich aus.
Nee, Fraktale sind fantastisch. Das ist auch was, wir haben ein Seminarangebot bei uns an der FU, das nennt sich Einführung in die Visualisierung. Und da dürfen die Studierenden neben den theoretischen Inhalten, die sie von uns natürlich bekommen, steht da auch das Praktische im Vordergrund, dass die Studierenden selber Visualisierungen auch erzeugen. Und da sind Fraktale immer wieder super beliebt, einfach weil sie so viel hergeben und so schöne Bilder so schnell erzeugen.
Ja. Okay, super. Das war alles sehr interessant. Die Konferenz gucke ich mir mal an.
Das oh ja, sehr.
Total spannend. Wir haben super hier an der Uni auch so ein Angebot, da muss ich nächstes Semester mal rein. Naja, was man immer alles will und was man dann schafft, ist ja gut. Möchtest du noch was, hast du noch eine persönliche Message für unsere Hörerinnen und Hörer, dann könntest du jetzt sie loslassen.
Naja, wir nähern uns ja jetzt, wir nehmen das hier auf im November, das heißt, wir nähern uns stark dem Dezember und deshalb kann ich natürlich allen nur die Mathematik-Adventskalender ans Herz legen. Das heißt, ab dem 1. Dezember kann man wieder in 3 Mathematik-Adventskalendern mitspielen.
3? Oh.
Ja, es gibt einen für die Klassen 4 bis 6, einen für die Klassen 7 bis 9 und einen, der sich dann so an die 10. Klasse Oberstufe richtet. Mathekalender.de findet man sie alle. Das muss ich jetzt sagen, weil ich inzwischen parallel zu meiner Promotion für die Mathe im Leben GmbH arbeite, die 2 dieser 3 Kalender betreut. Deshalb der kleine Werbeblock.
Okay. Sehr gut. Ja, habe ich als Schüler auch immer, ich habe bei Mathe im Advent, glaube ich, mitgemacht, aber das war...
Genau, das sind die 2 kleineren Kalender, Mathe im Advent und der große ist dann der Mathe-Kalender für die Älteren.
Gut, Dann bedanke ich mich für das Interview. Das war sehr interessant. Und endlich mal was mit Mathe. Das hatten wir nämlich noch nicht. Gut.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Interview. War wirklich sehr spannend. Hat mir Spaß gemacht, das anzuhören. Ja, auch wieder interessant, was er da alles so sagte. Unter anderem auch, ja, und das ist wahrscheinlich schon so, ne, dass momentan 3D-Drucker eher noch im Hobbybereich sind und es so langsam dann kommt, ne, dass man das auch mehr im Professionellen benutzt.
Ja, obwohl es, glaube ich, momentan auch sehr viel Emotionen hochkochen, dass man das unbedingt für alles benutzen muss, was dann tatsächlich sinnvolle Anwendungen davon sind, ist vielleicht doch eher begrenzter, genau,
wie er im sagte, Privaten. Ne? Wie er gerade sagte, ne, kleine Stückzahlen und so, ne? Genau. Und manchmal, genau, wenn man ein Modell macht, ne, das ist ja auch was, vielleicht möchte man das nicht immer kompliziert bauen, sondern einfach mal einen 3D-Drucker tun, hat man, weiß manchmal, wie es aussieht oder so.
Ja.
Ja. Ja, genau, auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute, auch für seine wissenschaftliche Karriere. Und genau, auf jeden Fall auch ein spannendes Projekt, diese Brücke zwischen Kunst und Mathe. Da gibt es auf jeden Fall auch Schnittmengen, würde ich sagen.
Ja, nicht nur Fraktale, sondern ja auch einfach irgendwelche Geometrien oder Veranschaulichungen von Dingen.
Manchmal ist Mathe ja auch einfach an sich schön.
Das gibt es in Göttingen. Es ist eine ziemlich große Sammlung im Institut für Mathematik in der Bunsenstraße. Eine Ausstellung von, oh Gott, Gauss, wie er versucht hat, Dinge bildlich darzustellen. Also mathematische...
Mhm.
Oder wie verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versucht haben, Mathematik anschaulich zu beschreiben. Ah, ich glaube nicht, dass es Gauss ist. Aber das kann man sich mal angucken. Es ist da im ersten Stock vor dem Audimax.
Ah ja, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Besuch. Auch wenn es eine recht kleine Ausstellung, aber es ist auf jeden Fall ganz cool.
Ja, es ist jetzt nicht so, man den ganzen Tag lang hinfährt und das sich dann angucken möchte, aber man kann sich das
mal angucken. Man in Göttingen ist. Ja, ich denke, damit bedanken wir uns für euer heutiges Hören. Kommt zu unserem Schlussblock. Haben wir noch Dinge anzusagen?
Ich wollte sagen, wir suchen immer noch Leute, die bei uns mit uns am 26.01.2019 ein bisschen über Biophysik reden möchten und diskutieren möchten. Wir haben jetzt sogar schon einen Hörsaal und der Programmpunkt steht. Jetzt müssen wir nur noch mit Inhalten füllen und da brauchen wir ganz viel Unterstützung. Und ich freue mich richtig drauf. Ich glaube, es wird richtig cool, aber jetzt brauchen wir noch Leute, die uns da Leute, die mit uns über ihre Forschung diskutieren möchten.
Genau, also falls ihr jemanden kennt, der so in Richtung Biophysik was macht,
oder immer gerne Biologie, her damit. Biologie, also...
Genau. Ja, und ansonsten, genau, wie immer, geht auf iTunes und vielleicht schreibt ihr uns auch eine kleine Bewertung in Textform oder gebt uns ein paar Sterne, möglichst 5.
Genau.
Und ansonsten, ja, wenn ihr irgendwie uns schreiben wollt, schreibt uns gerne, egal womit, an info@mandelbrot-talks.de.
Genau, wir haben jetzt auch Instagram, also ihr könnt uns auch jetzt auf Instagram folgen und ein bisschen gucken, was wir da so posten an Bildern aus dem Alltag, aus dem Wissenschaftlichen oder weniger Wissenschaftlichen. Und
folgt uns auch auf Twitter, auf Facebook.
Genau, Twitter, Facebook, überall vertreten.
Ihr findet uns.
Genau, und ansonsten ist jetzt ja schon Ende November, nächstes Wochenende ist der erste Advent, somit wünschen wir euch auch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit.
Und hören uns dann wieder in 2 Wochen. Macht's gut.
Ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.